Willkommen zum Friedensforum in Lora International, zur Sendung der Deutschen Friedensgesellschaft, Vereinigte Kriegsdienstgegnerinnen, DFGVK. Wir schweifen heute in Lora International nicht in die Ferne, sondern wir bleiben sozusagen vor der Haustür, in der Stadt und in der Region München. Hier gab es Ende Juli, Anfang August eine besondere Aktion. Thomas Rödl, der bayerische Landessprecher der DFGVK, war mit dabei.
Wir sind unterwegs unter dem Motto auf Achse für Frieden, Abrüstung und ein ziviles Europa. Wir fahren jedes Jahr um diese Jahreszeit zu Standorten der Rüstungsindustrie, zu Bundeswehrstandorten und auch zu den Standorten der US-amerikanischen Streitkräfte. In diesem Jahr fahren wir in und um München herum, denn München ist ein Zentrum der Rüstungsindustrie.
Die Friedensfahrradtour der DFGVK war eine Woche lang in der Region München unterwegs. Wir berichten heute in Lora International darüber. Dabei geht es vor allem um das Thema der Tour, die Rüstungsproduktion im Raum München. Der Titel unserer Sendung: Waffen aus der Weltstadt mit Herz, München als Zentrum der Rüstungsindustrie. Am Mikrofon in der nächsten Stunde Harald Will. Bevor wir in dieser Sendung einige Stationen der Friedensfahrradtour ansteuern, ein paar Basisinformationen zur Rüstungsindustrie im Raum München. Vor dem Beginn der Tour habe ich mit Thomas Rödl von der DFGVK dazu ein Interview aufgenommen. Ich habe ihn zunächst gefragt, welche Rüstungsbetriebe in München und Umgebung angesiedelt sind.
In München ist an erster Stelle die Luft- und Raumfahrtindustrie zu nennen. Von den großen Firmen, die hier angesiedelt sind, sind die meisten, also 8 von 10 großen, sind im Bereich Luft- und Raumfahrt. Und an zweiter Stelle ist der Panzerbauer Krauss-Maffei zu nennen und Landfahrzeuge MAN, Rheinmetall, Military Vehicles. Aber entscheidend ist die Luft- und Raumfahrtindustrie.
Jetzt gibt es aber zum Beispiel auch noch andere Betriebe wie Rode und Schwarz, die Kommunikationstechnik zum Beispiel herstellen, die fürs Militär auch wichtig ist.
Genau, wenn man spricht von Rüstungsindustrie, denkt man immer an Waffensysteme im engeren Sinne. Es braucht aber auch andere Sachen, um Militär funktionsfähig zu machen, eben zum Beispiel Kommunikation, Radar, Satellitenkommunikation. Und Rode und Schwarz ist ein Hersteller, der ein ganz breites Spektrum anbietet von Elektronik, Funk, Video, Flughafenausstattung und darunter eben auch militärische Funkgeräte und Funkortungsgeräte, die dann in Waffensystemen wieder auftauchen.
Außer den besonders bedeutenden Betrieben, großen Betrieben, gibt es ja wohl auch eine ganze Reihe von kleineren Firmen, die unter anderem zumindest auch für die Rüstung produzieren.
Das ist der ganze Bereich von Zuliefererindustrie für die Luft- und Raumfahrt, wo also zum Beispiel einzelne Komponenten hergestellt werden, Beispiel Benzinpumpen oder Lüftungs- und Ventilationssysteme für Flugzeuge oder wo einzelne Bauteile hergestellt werden oder spezielle Bearbeitungstechnik da ist. Dann sind aber auch Firmen, die Software-System entwickeln, wo man nicht genau versteht, was machen die eigentlich. Es gibt dann Managementfirmen, die einzelne Rüstungssysteme managen und verkaufen. Und es gibt Dienstleister in Engineering, Dokumentation, also alles Mögliche. Und das sind viele, viele kleinere Firmen, also einige Dutzend, wenn man addiert, die also keine kompletten Waffensysteme vor der Haustür stehen haben, so wie Krauss-Maffei, sondern eben einzelne Komponenten für liefern, die dann in teils zivil, teils militärischen Systemen wieder auftauchen.
Gibt es denn eigentlich Erkenntnisse darüber, dass Waffen aus Münchner Produktion in Kriegen, in bestimmten Kriegen eingesetzt wurden oder werden?
Aktuelles Beispiel ist der Krieg im Jemen. Die saudi-arabische Luftwaffe hat Tornado-Kampfflugzeuge. Die wurden zwar geliefert über Großbritannien, aber das Triebwerk ist von MTU in München. Und anderes Beispiel ist die Panzerhaubitze von Krauss-Maffei, die von den holländischen Streitkräften in Afghanistan eingesetzt wurde. Leopard-Panzer in Afghanistan von kanadischen Streitkräften eingesetzt und natürlich jede Menge andere Panzerfahrzeuge, die auch von der Bundeswehr und anderen NATO-Staaten in Afghanistan eingesetzt wurden. Bei anderen aktuellen Kriegen gibt es sicher eine Grauzone, wo Waffen eingesetzt werden, wo es wir einfach nicht wissen. Aber die ich jetzt genannt habe, sind die besten Beispiele.
Wie ist es denn eigentlich mit der Gesamtbedeutung der Rüstungsindustrie für den Raum München? Lässt sich diese Bedeutung irgendwie einschätzen, zum Beispiel anhand von Beschäftigtenzahlen? Also wird daran deutlich, wie wichtig oder vielleicht auch wenig wichtig Rüstungsindustrie im Raum München ist?
Also ich habe mal versucht, das zu recherchieren, das ist schon wieder ein paar Jahre her, aber ich denke, die Größenordnung hat sich nicht so sehr verändert und habe als regionale Abgrenzung genommen den Bezirk Oberbayern insgesamt und habe damals festgestellt, ca. 18.000 Arbeitsplätze. Und diese Zahl ist eher überschätzt, weil ich für die kleinen Firmen, wo es nur Gesamtbeschäftigtenzahlen gab, die Gesamtzahl hergenommen habe, wenn es keine Aussage gab, welchen Anteil machen sie denn zivil und militärisch. Also diese 18.000 könnten sehr überschätzt sein, könnte auch nur 15.000 sein. Und das ist ein relativ kleiner Anteil. Die Relationszahl Arbeitsplätze im produzierenden Gewerbe im Jahr 2011 im Bezirk Oberbayern waren 466.000. Ja. Was die Beschäftigtenlage betrifft, muss man dazu sagen, dass wir in Region München halt sehr viele zivile, verschiedenartige Bereiche haben und die Nachfrage nach Ingenieuren und Arbeitskräften gut ist. Also von daher, wenn man jetzt in Richtung Umstellung und Rüstungskonversion denkt, wir sehr gute Voraussetzungen hätten, dass die Beschäftigten sich in zivile Bereiche orientieren.
Ja, Stichwort Umstellung der Rüstungsindustrie. Bei vielen Firmen ist es ja so, dass sie auch schon jetzt nicht nur Produkte fürs Militär herstellen, sondern auch und vor allem für zivile Zwecke. Läge da eine große Chance für ein Umsteuern in Richtung auf eine Umstellung der Rüstungsindustrie?
Ich denke mal, es gibt Firmen, die jetzt militärisch und zivil herstellen, die halt dann angenommen im Falle von Abrüstung einen Rückgang hätten im militärischen Bereich und das durch zivile Produktion ausgleichen könnten. Dann gibt es aber auch mit Sicherheit Firmen, die sehr, sehr Spezifisches machen, zum Beispiel Artillerieortungsradar, wo ich nicht weiß oder wo man sich dann im Einzelfall beschäftigen müsste, wie ist das zivil verwendbar. Also ich glaube, es gibt sehr spezifische Sachen, aber insgesamt kann man sagen, es gibt viele Bereiche Luft- und Raumfahrt, die auch zivil verwendbar sind.
Hier ist das Friedensforum in LoRa International. Bei uns geht es heute um die Rüstungsindustrie im Raum München. Im nächsten Beitrag beschäftigen wir uns mit dem Thema Rüstungsexporte. Das Geschäft mit Rüstungsexporten blüht auch in der Region München. Beispiel sind etwa die Panzerexporte der Firma Krauss-Maffei-Wegmann. Wie umfangreich der deutsche Waffenhandel ist, das hat der Buchautor Jürgen Gresslin recherchiert. In seinem Schwarzbuch Waffenhandel beschreibt er ausführlich die Waffendeals der Industrie und nennt die Profiteure beim Namen. Ende letzten Jahres war Jürgen Gresslin der Referent bei einer Veranstaltung im Münchner Gewerkschaftshaus zum Thema Waffenexporte. Wir haben in unserer Sendung im Januar darüber berichtet. Heute bringen wir noch einmal einen kürzeren Ausschnitt aus Gresslins Vortrag. Darin geht es vorwiegend um die bayerische Rüstungsindustrie. Zunächst schildert Jürgen Gresslin, wie breit ganz allgemein die Angebotspalette der Rüstungsfirmen ist.
Man unterscheidet zwischen Großwaffensystemen und Kleinwaffen. Großwaffensysteme sind Kampfpanzer, Kriegsschiffe, Militärhelikopter, Kampfflugzeuge, da seid ihr in Bayern sehr stark. Und Kleinwaffen, zum Beispiel Pistolen, Revolver, Maschinenpistolen, Sturmgewehre, Scharfschützengewehre, da sind wir in Baden-Württemberg sehr stark, nämlich durch die Firma Heckler & Koch und durch die Firma Karl Walter. Im Bereich der Großwaffensysteme haben wir die Big Five, USA und Russland weit vorne beim Export. China, Frankreich und Deutschland wechseln sich immer ab, auch Großbritannien. Das wechselt. Wir sind mal drittgrößte Nation, mal fünftgrößte Nation. Die Prognose ist sehr eindeutig, dass wir wieder aufsteigen werden zur drittgrößten Nation, also von Platz 5 auf Platz 3. Welche Firmen? Man könnte auch hier sagen, die Big Five im Großwaffenbereich. 5 Firmen mischen mit unter den führenden auf dem Weltwaffenmarkt, 5 deutsche. EADS, heute Airbus, deutsch-französisch. Dann die rein deutschen Firmen Rheinmetall, ThyssenKrupp, Krauss-Maffei-Wegmann und Diehl. 3 Firmen von den 5 haben ihr Stammwerk, ihren Firmensitz in Bayern. Das heißt, Bayern ist das Zentrum, die Zentrale der deutschen Rüstungsindustrie, vor allem im Bereich der Großwaffensysteme. Bleiben wir bei eurem Konzern Airbus. Airbus ist der führende Luft- und Raumfahrtkonzern hier in Deutschland, auch weithin in Europa, produziert den A400M als Transporter, den Eurofighter als Kampfflugzeug, A330 MRTT als Lufttankflugzeug und exportiert diese in alle Welt. Wohin wird geliefert? Im Moment und schon seit mehreren Jahren, es zieht sich über Jahre hinweg, dürfen Kampfflugzeuge des Typs Eurofighter in der Exportversion Typhoon geliefert werden nach Saudi-Arabien. Wie ist die Menschenrechtslage in Saudi-Arabien? Ein wahhabitisches, man könnte auch sagen salafistisches Herrscherhaus, eng im Geiste verwandt mit Boko Haram im Norden Nigerias, eng verwandt mit dem IS im Norden des Irak und eng verbannt mit Al-Qaida und Taliban in Pakistan und Afghanistan. Die drei Letztgenannten sind zweifelsohne Terrororganisationen. Die Erstgenannte, die Regierung in Riad, ist eine befreundete Regierung, ein befreundeter Staat. Dahin liefern wir seit Jahr und Tag in exorbitant hohem Umfang richtig das, was die Militärs in Saudi-Arabien gerne haben, um ihren Staat zu sichern, um Kriege mit den Nachbarstaaten zu führen und die eigene Demokratiebewegung zusammenzuschießen. Es gibt hier in München eine Abgeordnete, Doris Wagner von den Grünen, die hat sehr gute Fragen gestellt an die Bundesregierung und sehr interessante Auskünfte erhalten, nämlich bezogen auf das Jahr 2015 waren 55% aller bundesdeutschen Rüstungsexporte aus Bayern stammend. 55%, ist eine unglaubliche Zahl, mehr als die Hälfte. Und gegenüber dem Vorjahr hatte sich dieser Wert vervierfacht. Also die bayerische Rüstungsindustrie wächst, sie schlägt auch zu, sie agiert hemmungslos. Beispielsweise liefert sie, Krauss-Maffei Wegmann, Kampfpanzer nach Katar. Die Menschenrechtslage in Katar ist desaströs. Ihr wisst ja ein bisschen, weil ja die Fußballweltmeisterschaft nach Katar kommt, Katar im Licht der Öffentlichkeit ist, man sich mal um Bauarbeiter kümmert, die wie Sklaven gehalten werden und 100, schon weit über 100 gestorben sind bei den Baustellen, die jetzt errichtet werden. Das ist eine skandalöse Rechtslage, skandalöse Menschenrechtslage und Bayern, Krauss-Maffei Wegmann, auch andere Firmen liefern hemmungslos und skrupellos in dieses Land hinein Waffen. 90%, eine unglaubliche Zahl der bayerischen Kriegswaffen, gehen in sogenannte Drittstaaten. Dazu muss man die deutsche Exportregelung kennen. Die sagt, man darf liefern an NATO-Partner. Man darf liefern an NATO-assoziierte Staaten, Schweiz, Neuseeland, Japan zum Beispiel. Man darf nicht liefern an sogenannte Drittländer oder sonstige Staaten. Sonstige Staaten sind Ägypten, Algerien, Saudi-Arabien, Katar, Israel und so weiter und so fort. Wenn jetzt 90% der Waffen aus Bayern in sogenannte Drittländer gehen, ist das definitiv Rechtsbruch. Empfängerländer bayerischer Waffen der sogenannten Drittstaaten sind beispielsweise Botswana, Indonesien, Katar, Irak, Südkorea, Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische Emirate und Kuwait. Was wird geliefert aus Bayern? Maßgeblich Kampfpanzer, Kampfhubschrauber, Fahrzeuge und Startanlagen für gelenkte Flugkörper. Das sind sozusagen die Waffentypen, die rausgehen aus Bayern. Natürlich viele, viele weitere, aber das sind die maßgeblichen vier. Dieses Gerät ist ein Leopard 2 Kampfpanzer, wird gebaut in München. Die Glattrohrkanone kommt von Rheinmetall. Rheinmetall ist der größte rheindeutsche Konzern, sitzt in Düsseldorf. Geliefert an viele, viele Armeen weltweit, unter anderem an die kanadische, daraufhin eingesetzt im Afghanistan-Krieg. Die aktuelle Version des Leopard 2 Kampfpanzers soll geliefert werden an Staaten wie Katar und viele andere. Der hat 360 Grad Rundumbeschuss und ideal zur Beseitigung der Demokratiebewegung, er hat ein Räumschild. Damit kann man nicht nur in die Menschenmassen hineinschießen, man kann sie auch gleich wegräumen. Dank einer Kampagne, die wir gegründet haben, bundesweit, Aktion Aufschrei, Stopp den Waffenhandel, haben es bis jetzt geschafft, dass wenigstens der Leopard 2 nicht nach Saudi-Arabien geliefert wird. Als Mitglied der Menschenrechtsorganisation Amnesty International kann ich Ihnen nur sagen, es wird mir speiübel, wenn ich mir vorstelle, dass man dahin deutsche Kriegswaffen liefert und damit diese Regime an der Macht stabilisiert, die ihr eigenes Volk unterdrücken, die Demokratiebewegung unterdrücken und dort schwerste Menschenrechtsverletzungen auch unter dem Einsatz deutscher und bayerischer Kriegswaffen verüben. Also wenn da irgendeiner mal kommt von der Bundesregierung oder irgendeiner dieser Minister mal da ist und sagt, ja, aber es ist ganz arg wichtig, dass wir Recht und Grundgesetz achten. Und er schreit bitte laut auf und sagt, beachtet es auch beim Waffenhandel, weil da liegt permanenter Rechtsbruch vor. Und wir liefern Kriegswaffen an autokratische, repressive Regime und wir bekommen Menschen zurück. Das heißt Flüchtlinge, Menschen, die es nicht ausgehalten haben in ihrer Heimat, weil sie in die Gelehrläufe von Heckler und Koch blicken oder in die Panzerrohre von Krauss-Maffei Wegmann. Es gibt einen ganz klaren Zusammenhang zwischen Fluchtgrund und der Ursache, nämlich dem Waffenhandel. Wer Waffen sät, wird Flüchtlinge ernten. Wohin liefern wir deutschen Waffen? Im Moment Ägypten, Irak, Türkei, in der Vergangenheit Afghanistan, Libyen, Iran, Somalia, Syrien. Wenn sie über den Landweg kommen, woher kommen Flüchtlinge? Syrien, Afghanistan, Somalia, Irak. Und die Tatsache, dass der Westen und die Balkanroute dicht gemacht hat, heißt, man treibt die Leute aufs Meer. Weil sie wollen ja trotzdem versuchen, Daheim ist keine Existenz und keine Existenzgrundlage. Also versucht man diesen Wohlstand, dieses reiche Europa, aus ihrer Sicht sehr reiche Europa zu erreichen. Grund, die Festung Europa wird dichter und höher gewoben. Es wird abgeschottet.
Hier ist das Friedensforum in Lora International. Wir berichten heute über die Friedensfahrertour, die Ende Juli, Anfang August in der Region München stattgefunden hat. Thema war die Rüstungsindustrie im Raum München. Die Friedensfahrertour gibt es seit 2004 jeweils im Sommer. Bisher führte sie immer von einem Startpunkt in Bayern über eine längere Strecke zu einem weiter entfernten Ziel. Diesmal war das anders. Es gab verschiedene Tagestouren, bei denen ausschließlich Orte in der Stadt München und der Region angesteuert wurden. Eines der ersten Ziele der Friedensradler war der Hauptsitz von Airbus Defence and Space in Ottobrunn. Airbus Defence and Space, das ist die Sparte des Airbus-Konzerns, in der für Rüstung und Raumfahrt gearbeitet wird. Bei Airbus handelt es sich um das mit Abstand größte Rüstungsunternehmen Deutschlands, spezialisiert auf die militärische Luftfahrt. Das heißt, Airbus stellt Militärflugzeuge her, wie wir vorhin schon von Jürgen Gresslin gehört haben. In Ottobrunn werden allerdings keine Flugzeuge oder Hubschrauber montiert, das passiert an anderen Standorten. In Ottobrunn geht es vor allem um die Raumfahrt, wie Thomas Rödel vor Ort bei einem Stopp der Friedensfahrertour erläuterte.
Also hier ist das wichtigste Technologiezentrum für deutsche Machtpolitik für die Weltraumfahrt. Hier ist die Ariane-Rakete, Deutschlands und Europas autonomer Zugang zum Weltraum, also die Fähigkeit, Satelliten in den Raum zu schießen. Und wenn man eine Rakete hat, die einige Tonnen Nutzlast in den Weltraum schießen kann, dann kann man damit auch einen Atomsprengkopf oder was immer interkontinentalweit befördern. In einem Text von der Industrie- und Handelskammer ist hier zu dem Standort gesagt worden, Produktion von Interkontinentalraketen, so wird es natürlich nicht bezeichnet. Und für militärische Zwecke wird sie noch nicht benutzt, die Ariane. Aber hier ist die ganze Konzeption und Systementwicklung für die Ariane. Und dann die ganze Technik, die man braucht, um Satelliten zu konstruieren, zu entwickeln und im Weltraum in Betrieb zu nehmen. Ganz wichtig ist hier das Galileo-System, ist hier konzipiert und entdacht worden. Also die Positionsbestimmungssatelliten, die Europa in einigen Jahren unabhängig machen vom Navstar-System der USA und damit Europa und natürlich auch Deutschland die Fähigkeit hat zur präzisen Steuerung von Raketen, von Hubschraubern, von Kampfflugzeugen und von allen militärischen Einheiten. Ja, also hier das Hightech-Zentrum für deutsche Luft- und Raumfahrt. Und bei der Raumfahrt geht es immer auch darum, für Macht und Militärmacht und zivile und militärische Nutzung der Raumfahrt kann man nicht trennen. Ist hier alles vereint.
Eine weitere wichtige Station, die von der Friedensfahrertour angesteuert wurde, befindet sich im Münchner Norden in Allach. Dort hat das Unternehmen MTU Aero Engines seinen Sitz. Die Abkürzung MTU steht für Motoren- und Turbinenunion. Das ist der ursprüngliche Name der Firma. Die Bezeichnung Aero Engines macht deutlich, was bei MTU produziert wird. Triebwerke für die Luftfahrt, für Zivil- und Militärflugzeuge. Es gibt kaum ein deutsches Militärflugzeug, in dem nicht eine Turbine von MTU eingebaut ist. Die Geschichte des Unternehmens geht im Übrigen zurück bis zu den Anfängen der Fliegerei. In dieser Geschichte spielt BMW eine wichtige Rolle, heute ein Autohersteller, früher aber ein Unternehmen der Luftfahrtbranche. Noch einmal Thomas Rödel.
BMW ist ja groß geworden und entstanden als Flugzeugmotorenbauer schon im Ersten Weltkrieg. Und im Zweiten Weltkrieg haben sie natürlich massiv für die Luftwaffe produziert. Dann war das auch vorbei 1945. Und MTU ist dann konstruiert worden mit massiven Eingriff der bayerischen Staatsregierung. Man hat den Flugmotorenanteil von BMW rausverlagert und diese MTU gegründet. Und hier hat man sich dann spezialisiert auf die Flugzeugantriebe und auf die Antriebeturbinen für Hubschrauber. Und die Entwicklung von MTU ist nicht zu trennen mit der Entwicklung der Bundeswehr und da speziell der Bereich Luftwaffe, Bundesluftwaffe heißt jetzt. Und ab Anfang 1960 hat doch dann die Bundeswehr unter unserem bekannten erst Atom- und dann Verteidigungsminister Franz Josef Strauß die Luftwaffe den Starfighter beschafft. Und das Triebwerk, der Antrieb für den Starfighter ist in Lizenz produziert worden. Und das war der Einstieg für den Wiederaufbau einer flugzeugtechnischen Industrie, die jetzt auf gleicher Höhe ist, konkurrenzfähig ist mit der US-amerikanischen und mit der russischen. Und die Entwicklung von MTU auch zu dieser Größe und Herrlichkeit ist nicht zu trennen von dem Tornado-Projekt und Eurofighter-Projekt. Wenn jetzt unsere Kanzlerin, die Merkel, und der neue französische Präsident Macron, wenn die jetzt verkünden, sie bauen ein neues gemeinsames Kampfflugzeug in Europa, dann macht es federführend Airbus Defense, wo wir gestern waren, und MTU wird mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit das Triebwerk dafür bauen.
Wie MTU hat auch ein anderes großes Rüstungsunternehmen seinen Sitz in München-Allach, Krauss-Maffei-Wegmann. Die Firma ist der wichtigste Hersteller von Panzern und gepanzerten Fahrzeugen in Europa. Auf die Produkte aus dem Hause Krauss-Maffei-Wegmann verlassen sich weltweit die Streitkräfte von über 50 Nationen, so verkündet es stolz die Website des Unternehmens. Bekannt geworden ist Krauss-Maffei-Wegmann vor allem durch die Kampfpanzer der Typen Leopard 1 und Leopard 2, die an viele Armeen der Welt verkauft wurden. Manfred Diebold, einer der Teilnehmer der Friedensfahrradtour, informierte vor Ort in Allach über das Unternehmen Krauss-Maffei-Wegmann, kurz KMW.
Also gegründet wurde Krauss-Maffei-Wegmann 1999. Und zwar war das eine Fusion der Rüstungssparten von Krauss-Maffei AG in München und von Wegmann & Co. GmbH in Kassel. KMW ist Marktführer in Europa für militärische Rad- und Kettenfahrzeuge. Der Hauptsitz ist hier in München. Also es arbeiten insgesamt bei KMW ca. 4000 Mitarbeiter. Wie viel genau hier am Standort arbeiten, ist nicht bekannt. Die Produkte, die KMW entwickelt, reichen von luftverladbaren und hochgeschützten Radfahrzeugen über Aufklärungssysteme, Flugabwehr- und Artilleriesysteme bis hin zu Kampfpanzern, Schützenpanzern und Brückenlegesystemen. Einige Produkte von KMW, zum Beispiel der Dingo, ein Allschutz-Transportfahrzeug, Fennec ist ein Spähwagen, Mungo, leichtes Luftlandefahrzeug, Boxer, gepanzertes Transportfahrzeug in Kooperation mit Rheinmetall und natürlich nicht zuletzt die Kampfpanzer der Leopard 1 und 2 Familie und der Schützenpanzer Puma. Auf der Internetseite von Aktion Aufschrei stoppt den Waffenhandel sind Pressemeldungen zu Rüstungsexporten von KMW aufgeführt. KMW liefert an menschenrechtsverletzende, teils kriegsführende Staaten wie Saudi-Arabien, das aktuell im Krieg im Jemen die militärische Allianz gegen die Houthis anführt. Und auch 2011 Bahrain mit Soldaten zur Niederschlagung von Protesten im Rahmen des arabischen Frühlings unterstützt hat.
Hier ist das Friedensforum in Lora International. Wir berichten heute über die Friedensfahrradtour, die Ende Juli, Anfang August in der Region München stattgefunden hat. Die Friedensfahrradtour machte auch in Unterföhring Station, und zwar beim Allianz-Konzern, dessen Zentrale dort ihren Sitz hat. Warum aber der Stopp in Unterföhring? Die Allianz ist ja eine Versicherung und kein Rüstungsbetrieb. Weil die Allianz laut einer internationalen Studie Geld in Rüstungsfirmen gesteckt hat, genauer in Unternehmen, die Atomwaffen herstellen. Die Studie wurde Ende letzten Jahres von der internationalen Kampagne zur Abschaffung von Atomwaffen ICAN und der niederländischen Friedensorganisation PAX vorgestellt. Demnach hat der Allianz-Konzern einer Reihe von Atomwaffenfirmen Gelder in Höhe von insgesamt 1,6 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt. Darauf sollte aufmerksam gemacht werden mit dem Halt der Friedensfahrradtour bei der Allianzzentrale. Lenz Brandl, einer der Tourteilnehmer, gab vor Ort noch einige ergänzende Informationen.
Dieses Thema hat aktuell eine besondere Brisanz. Am 7. Juli wurde nach langer Vorbereitung und intensiver Verhandlungen von über 120 Staaten in Kooperation mit vielen Nichtregierungsorganisationen ein Vertrag zum Verbot von Atomwaffen an der UNO in New York unterzeichnet. Das ist ein großer Erfolg. Das Verbot von Atomwaffen ist eine Zäsur in der Geschichte nach 1945. Denn diese Massenvernichtungswaffen sind nun stigmatisiert und völkerrechtlich geächtet. Das ist umso wichtiger, als dass die sogenannte Doomsday Clock in New York auf 2,5 Minuten vor 12 steht, wie zuletzt in den 50er Jahren während des Koreakrieges. Denn alle Atomwaffenstaaten planen die Aufrüstung ihrer nuklearen Arsenale. Allein in Amerika werden da mehrere Billionen Euro für einige Jahrzehnte da genannt. Wie ist aber die Ansicht der Zivilgesellschaft? Eine Forsa-Umfrage im Auftrag der Internationalen Ärzte zur Verhütung eines Atomkrieges vom letzten Jahr ergab, dass 93% der deutschen Bürger es befürworten, dass Atomwaffen ähnlich wie Chemie- und Biowaffen völkerrechtlich verboten werden sollen. Wir haben ein Schreiben vorbereitet und die Allianz wurde informiert, dass wir das Schreiben hier übergeben wollen. Ein Vertreter ist anscheinend nicht da. Wir werden das nachher dann an der Pforte abgeben. Das schließt mit der Forderung, wir möchten an Sie und die verantwortlichen Gremien Ihres Unternehmens appellieren, diese Investitionen und Aktienbeteiligungen zu beenden. Vor dem Hintergrund der UN-Beschlüsse zur Ächtung von Atomwaffen könnten Sie mit Ihrem Ausstieg ein Zeichen setzen und das Bemühen um eine kernwaffenfreie Welt wirksam unterstützen. Wir hoffen, dass unser Anliegen positiv von Ihnen aufgenommen wird und schnellstmöglich umgesetzt wird. Also die Briefabgabe werden wir dann nachher durchführen. Aber es ist ja nicht nur die Allianz allein, die Geld in Atomwaffenhersteller investiert hat. Es ist eine ganze Reihe von deutschen Banken, nämlich die deutschen Finanzinstitute haben 2016 haben einen Milliardenbetrag in die Atomwaffenhersteller investiert. Demnach haben 10 deutsche Finanzdienstleister seit Januar 2010 den Atomwaffenproduzenten rund 9,2 Milliarden zur Verfügung gestellt. Spitzenreiter ist die Deutsche Bank mit 4,8 Milliarden Euro. Von Martin Henrichs von Eiken ein Zitat: Diese Banken reden ständig von unternehmerischer Verantwortung. Wenn Sie das ernst meinen, dann sollten Sie sofort Ihre Finger von Atomwaffenfirmen lassen. Es ist unverständlich, dass für Atomwaffen nicht mindestens so strenge Maßstäbe gelten wie für Streumunition. Diese Waffen sind direkt auf die Zivilbevölkerung gerichtet. Die internationalen Spannungen erhöhen die Gefahr eines neuen Hiroshima. Jeder Beitrag zum atomaren Wettrüsten ist unverantwortlich. Ja, in Australien, Dänemark, Italien, den Niederlanden, Norwegen, Schweden und Großbritannien haben bereits 18 Investoren mit einem Gesamtvermögen von 1,7 Billionen Euro kategorisch alle Investitionen in Atomwaffenfirmen ausgeschlossen. Das zeigt, dass Atomwaffeninvestitionen eine Entscheidung und keine Notwendigkeit sind. Die Institute, die das Geschäft mit der Bombe beenden, reagieren damit auf den internationalen Druck, Atomwaffen völkerrechtlich stärker zu ächten. Wie schon das Streumunitionsabkommen könnte dieser Vertrag einen Artikel enthalten, der die finanzielle Unterstützung von Atomwaffenproduzenten unter Strafe stellt. Schließt sich die Bundesrepublik an, wäre die Atomwaffenfinanzierung in Deutschland zu Ende. Okay, das wäre es soweit. Also mit der Hoffnung, wenn man in Zukunft sagen kann, hoffentlich Allianz versichert, weil kein schmutziger Euro mehr in die Atomwaffen gesteckt wird.
Lenz Brandl, einer der Teilnehmer der Friedensfahrradtour. Vorhin hat er einen Brief erwähnt, in dem der Allianz-Konzern aufgefordert wird, kein Geld mehr in Atomwaffenfirmen zu investieren. Der Brief wurde, wie angekündigt, übergeben. Genauer, er wurde in den Briefkasten geworfen, weil ihn niemand von der Allianz entgegengenommen hat. Eine Antwort der Allianz-Geschäftsleitung auf den Brief gibt es bisher nicht. Auf Nachfrage, ob denn eine solche Antwort noch zu erwarten sei, schickte die Pressestelle der Allianz ein kurzes Statement. Darin heißt es wörtlich: Die Allianz Deutschland AG schließt Investitionen von Geldern ihrer Kunden in Unternehmen, die Atomwaffen herstellen oder verbreiten, grundsätzlich aus. Zitat Ende. Heißt das also, kein Allianzgeld für Nuklearwaffen? Aber es gibt doch die schon erwähnte internationale Studie, der zufolge die Allianz durchaus in Atomwaffenfirmen investiert. Wir haben uns bei der Pressestelle der Allianz erkundigt. Eine Sprecherin erklärte dort, dass bei der Allianz ein Verbot von Investitionen in Atomwaffenfirmen nur für bestimmte Gelder besteht, nämlich für solche, die die Allianz in Deutschland von ihren Versicherungskunden einnimmt. Aber der Konzern betreibt außerdem Versicherungsgeschäft, auch sogenanntes Vermögensmanagement. Die Allianz legt also Geld für Kunden an, das nicht aus Versicherungseinnahmen stammt. Die Anlage übernehmen verschiedene Tochterfirmen der Allianz. Die sitzen unter anderem im Ausland, wo man zur Rüstungsindustrie oft keine besonders kritische Einstellung hat. Und diese Tochterfirmen der Allianz legen sehr wohl Gelder in Atomwaffenfirmen an, wie uns die Unternehmenssprecherin bestätigte. Sie bestätigte auch die investierte Summe. Zur Erinnerung, insgesamt sind es 1,6 Milliarden Euro, die mithilfe der Allianz diversen Atomwaffenfirmen zugeflossen sind. Sie hören das Friedensforum in Lora International. Wir berichten heute über die Rüstungsproduktion im Raum München. Die Rüstungsbetriebe, die wir bisher vorgestellt haben, sind relativ bekannt, wie zum Beispiel Airbus oder Krauss-Maffei-Wegmann. Es gibt aber eine ganze Reihe von Firmen, die große Bedeutung haben für die Versorgung des Militärs mit Waffen und Technologie, die aber kaum bekannt sind. Eine solche Firma ist die ESG, die Elektroniksystem und Logistik GmbH in Fürstenfeldbruck. Sie bezeichnet sich als verlässlicher Partner von Militär und Behörden, und zwar für die Entwicklung und den Betrieb sicherheitsrelevanter Elektronik- und IT-Systeme. Auch bei der ESG machte die Friedensfahrertour kurz Station. Vor Ort informierte Jürgen Schulz vom Sozialforum AMPA in Fürstenfeldbruck über die Aktivitäten der ESG.
ESG ist ein Unternehmen, das 1967 gegründet wurde, in Zusammenarbeit mit AEG und Telefunken. Die späten 60er Jahre waren die Zeit, als die Starfighters vom Himmel fielen. Und so haben wir hier ein Unternehmen, das von der Verteidigungsindustrie entsprechend aufgefordert wurde, Software zu entwickeln, um diese Flugzeuge sicherer zu machen. ESG ist vorwiegend im Rüstungsbereich tätiges Unternehmen und ein Softwarehaus mit Sitz in München. Es ist ein nationaler und global Player. Ich lese einmal die Standorte auf, alphabetisch angeordnet. Berlin, Bonn, Donauwörth, Hamburg, Ingolstadt, Koblenz, Köln, Rüsselsheim, Stuttgart, Wolfsburg und im Ausland Ankara, Detroit und Shanghai. Hier im Unternehmen sind etwa 650 Personen beschäftigt. Global haben wir 1600 Personen. Wir haben hier ein Schwergewicht der Rüstungsindustrie. Der Umsatz beträgt 2016 267 Millionen. Der militärische Anteil ist 67%. ESG versteckt auf ihrer Homepage nicht das militärische Engagement. Auf der Seite Defense and Public Security kann man lesen, ESG entwickelt, integriert und betreibt komplexe sicherheitsrelevante Elektronik- und IT-Systeme für Militär, Behörden und Zivilunternehmen. Es ist eine Spezialfirma für Missionsavionik. Das bezeichnet die gesamte Elektrik und Elektronik in einem Fluggerät. Aus dem Portfolio des Unternehmens: Nachtsichtfähigkeit für den Truppentransporter Transall und seinem Nachfolger A400M. Unbemannter Missionsausrüstungsträger für die Drohnenabwehr. Aufklärung durch Fluggerät, zum Beispiel durch Drohnen. Und ein Artillerieortungsradar. Ich denke, eine Kommune, und das gilt nicht nur für Fürstenfeldbruck, sollte sich genau ansehen, wen sie in ihre Stadt holt. Und nicht anschließend beklagen, dass gegebenenfalls Rüstungsgüter innerhalb ihrer Toren produziert werden. Ich habe eben mit einem Stadtrat an der Sparkasse gesprochen, der sagte, anschließend können wir gar nichts mehr machen. Gar nichts mehr? Ist das wirklich so? Oder kann man nicht durch entsprechende Öffentlichkeitsarbeit in der Bevölkerung dieser Stadt darauf hinwirken, dass solche Unternehmen bei nächster Gelegenheit ihre Tore schließen?
Von Fürstenfeldbruck ging es weiter mit der Friedensfahrertour in den Landkreis Starnberg. Dort ist ein Unternehmen aktiv, das ebenfalls zu den kaum bekannten Rüstungsbetrieben zählt. Es geht um die Firma RUAG, die zwei Standorte im Landkreis Starnberg hat, in Gilching und in Oberpfaffenhofen. Sabine Bollenbach, eine Teilnehmerin der Friedensfahrertour, informierte in Oberpfaffenhofen über die Firma RUAG.
Gegründet wurde die Firma RUAG in der Schweiz und ausgesprochen heißt das Ganze Rüstungsunternehmen Aktiengesellschaft. Es ist ein weltweit agierender Schweizer Rüstungskonzern mit dem Hauptsitz in Bern. Ehemals war es eine staatliche Schweizer Rüstungsbetriebe und es ist dann privatrechtlich in eine Aktiengesellschaft zusammengefasst worden. Ausgegliedert ist der Konzern in zwei Tochtergesellschaften, in Aerospace und Defense. Das alles hier ist übrigens aus diesem Rüstungsatlas, was ich euch gerade vorlese, ne? Die Produkte, die hier im Rüstungsatlas stehen, sind Munition, Zünder, ich mache jetzt nur eine Auswahl, weil es ziemlich viel, Handgranaten, Trainingssysteme, Wartung für schwere Waffensysteme, Klammerschützenpanzer, Minenwerfer und so weiter, Panzerhaubitze, also ja. Die RUAG hat Standorte in der Schweiz, wie gesagt, in Deutschland, in Schweden, Ungarn, Österreich, Frankreich, Australien, Vereinigte Staaten und noch einige mehr, also ist sozusagen weltweit verbreitet. In Oberpfaffenhofen, Wessling und in Gilching gibt es sozusagen zwei Ableger von der Firma RUAG. Hier die RUAG Aviation, vor der wir eben hier stehen, ist für Luftfahrt, Forschung und Entwicklung sowie Wartung zuständig und leistet Modernisierungs- und Unterhaltsarbeiten an zivilen und militärischen Flugzeugen und Helikoptern.
Sie hören das Friedensforum in Lohr International. Waffen aus der Weltstadt mit Herz, München als Zentrum der Rüstungsindustrie, das ist heute unser Thema. Viele rüstungsrelevante Betriebe sitzen nicht in der Stadt München, sondern in der Region. Zwei Beispiele haben wir vorhin vorgestellt. Und wir bleiben noch etwas in der Region und kommen zu einer Institution, die man nicht unbedingt gleich in Verbindung mit Militär bringen würde. Die Rede ist vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, kurz DLR. Beim DLR betreibt man Forschung im Bereich Luft- und Raumfahrt. Dabei geht es in erster Linie um zivile Projekte. Aber es gibt auch welche, die durchaus einen Bezug zu Militär und Rüstung haben. Das Zentrum für Luft- und Raumfahrt hat eine Reihe von Standorten in ganz Deutschland. Einer davon ist in der Nähe des Flughafens Oberpfaffenhofen. Thomas Rödl von der Deutschen Friedensgesellschaft liefert nähere Informationen.
Vielleicht dann nochmal den Zusammenhang herzustellen. München und Region als Zentrum der Luft- und Raumfahrtindustrie. Und Raumfahrt hat von Beginn an immer den militärischen Aspekt gehabt. Wer Satelliten raufschießen kann, Satelliten in der Umlaufbahn bringen kann, von Satelliten aus die Erde beobachten kann, oder eben seine Kommunikationssatelliten oben haben kann, kann aus dem Weltraum seine militärischen Kräfte einsetzen und steuern. Und hier am Standort Oberpfaffenhofen ist Schwerpunkt das Galileo-Projekt. Galileo, um das nochmal zu sagen, ist das satellitengestützte Navigationssystem der Europäischen Union, der zukünftigen europäischen Militärmacht. Es wurde und wird aber immer als ziviles Projekt dargestellt. Es soll weltweit Daten zur genauen Positionsbestimmung liefern und ähnelt im Aufbau dem US-amerikanischen NAVSTAR-GPS. Und es wird Teil vom europäischen Sicherheits- und Verteidigungsprojekt. Und der Hauptsitz des Systems ist die tschechische Hauptstadt Prag. Aber die Bodenkontrolle, die operative Kontrolle ist hier. Also hier befindet sich ein Herzstück des Galileo-Projektes, das Galileo-Kontrollzentrum Oberpfaffenhofen. Also von hier aus werden diese Satelliten überwacht und gesteuert und kontrolliert. Wenn Galileo operativ einsetzbar ist und die deutschen und europäischen Streitkräfte über Galileo-Daten verfügen, dann sind sie in der Lage, ohne die Zustimmung der USA Krieg zu führen. Neulich hat die Verteidigungsministerin von der Leyen den Begriff geprägt, unser Ziel ist strategische Autonomie. Strategische Autonomie der Bundeswehr, der deutschen Streitkräfte, aber auch der europäischen. Also das müsst ihr bitte auch im Kopf behalten.
Wenn das Ziel die gerade angesprochene strategische Autonomie ist, dann müssen sich die Regierungen in Europa überlegen, was sie dafür tun wollen. Um das Ziel einer Autonomie von den USA zu erreichen, ist nicht nur ein eigenes System der Satellitenaufklärung notwendig. Es geht dann auch darum, sich bei der Beschaffung von Waffen ganz unabhängig zu machen von den Vereinigten Staaten. Ein solcher Kurs in Richtung Unabhängigkeit ist bei uns in Deutschland durchaus umstritten. Nicht alle in der Politik und in den sogenannten Denkfabriken wollen diesem Kurs folgen. Es gibt viele, die sich von den USA nicht abkoppeln wollen. Sie verlangen aber andererseits mehr europäische Kooperation in Sachen Rüstung. Sie reden davon, dass man die Zusammenarbeit bei der Entwicklung und der Produktion von Waffen verstärken müsse. In diesem Zusammenhang lässt ein deutsch-französisches Rüstungsprojekt aufhorchen, das vor kurzem angekündigt wurde. Thomas Rödl griff die Ankündigung dieses Projekts auf, in einer Rede auf dem Marienplatz zum Abschluss der Friedensfahrradtour.
Liebe Leute, ihr wisst alle, neulich haben sich die Bundeskanzlerin Merkel und der französische Präsident Macron getroffen und anschließend haben sie verkündet, Deutschland wird mit Frankreich zusammen ein neues Kampfflugzeug bauen. Man fragt sich, wozu, was wollen sie damit erreichen mit einem neuen Kampfflugzeug? Der Einsatz in Afghanistan ist nicht daran gescheitert, dass man zu wenig Kampfflugzeuge gehabt hätte. Der Krieg gegen den Terrorismus ist nicht zu gewinnen, auch wenn man ein noch moderneres Kampfflugzeug die Bomben abwirft. Oder soll dieses Kampfflugzeug gar in einem künftigen Krieg gegen Russland eingesetzt werden? Ein Krieg gegen Russland ist nicht zu gewinnen. Vernünftiger wäre es, sich friedlich zu arrangieren und gegenseitig die Interessen zu respektieren in Europa. Und ein Krieg gegen Russland wird natürlich und kann natürlich zu einem Atomkrieg werden. Meine Damen und Herren, die strategische Lage hat sich nicht geändert. Wir in Mitteleuropa werden immer die Verlierer sein. Und die russischen und amerikanischen Militärs könnten sich überlegen, wir begrenzen den Krieg auf Europa und Amerika und Russland als Kernland könnte weiter existieren. Im Atomkrieg wird es nur Verlierer geben. Wir brauchen kein neues Kampfflugzeug, wir wollen keine Militärmacht Europa. Ein Europa der Waffenbrüderschaft ist zum Scheitern verurteilt. Wenn sich Europa durch die gemeinsamen Waffen definiert, das wird nicht funktionieren. Wir wollen ein ziviles Europa, das gemeinsam die Sonnenenergie nutzt und gemeinsam eine Politik für soziale Gerechtigkeit entwickelt. Eine Politik im Interesse der Menschen hier. Und mit dem Stichwort Nutzung der Sonnenenergie habe ich auch bereits angedeutet, was die Rüstungskonzerne und diese ganzen Hightech-Konzerne, die in der Luft- und Raumfahrtindustrie arbeiten, ihr Know-how nutzen könnten für zivile Technik, nämlich Regelung und Steuerung und langfristige, nachhaltige Nutzung der Sonnenenergie. Ja, das künftige deutsche-französische Kampfflugzeug wird von Airbus Defence and Space entwickelt, produziert wahrscheinlich in Manching und in anderen Orten hier in Südbayern. Airbus braucht einen Nachfolgeauftrag nach dem Eurofighter, um die vorhandenen Kapazitäten auszulassen. Hinter den Kulissen bearbeiten die Manager von Airbus die Politik schon längst für dieses Projekt. So, aber jetzt besteht die Chance zu sagen, wir brauchen keine hochmodernen Flieger, wir brauchen politische Lösungen und dieser Druck muss von uns kommen. Wir brauchen eine europaweite Bewegung für Frieden, Abrüstung und Gerechtigkeit. Unterstützen Sie uns, die pazifistische Organisation und die Friedensbewegung. Danke.
Thomas Rüdel vom Landesverband Bayern der Deutschen Friedensgesellschaft, Vereinigte Kriegsdienstgegnerinnen. Und das war unsere Sendung zum Thema Waffen aus der Weltstadt mit Herz, München als Zentrum der Rüstungsindustrie. Bevor die Sendung zu Ende geht, noch ein Hinweis. Am nächsten Samstag, dem 9. September, findet in Ramstein in der Pfalz wieder eine große Protestaktion statt, und zwar am dortigen Stützpunkt der US-Armee. Ramstein spielt eine bedeutende Rolle im Drohnenkrieg der USA. Der Stützpunkt fungiert in diesem Krieg als eine Art Knotenpunkt. Über Ramstein werden nämlich die Kommandos weitergegeben, die aus den USA an die Drohnen in den Einsatzgebieten gehen. Der Protest am kommenden Samstag in Ramstein richtet sich vor allem gegen den Drohnenkrieg der Vereinigten Staaten, aber auch ganz allgemein gegen die Politik der US-Regierung, die in letzter Zeit verstärkt mit militärischer Gewalt droht, zum Beispiel im Konflikt mit Nordkorea. Bei der Aktion am Samstag soll es eine Menschenkette geben, die vom Bürgerhaus in Ramstein bis direkt zur US-Airbase reichen soll. Das Münchner Friedensbündnis hat einen Bus organisiert, der nach Ramstein fährt. Der Bus startet am Samstag um 6 Uhr früh in der Schwanthaler Straße vor dem Eine-Welt-Haus. Die Rückkehr ist am späten Samstagabend. Die Fahrt kostet 36 Euro. Weitere Informationen gibt es auf der Webseite des Münchner Friedensbündnisses. Die Adresse www.münchner-friedensbündnis.de. Und das war das Friedensforum in Lora International, heute von der Deutschen Friedensgesellschaft, Vereinigte Kriegsdienstgegnerinnen, DFGVK. Die Tonaufnahmen bei der Friedensfahrradtour hat Hajo Pratt besorgt, verantwortlich für die Sendung und am Mikrofon Harald Wilm.